Berliner Gespräche über Staat und Politik. Präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den nächsten Berliner Gesprächen über Staat und Politik hier in der schönen Siemens-Villa im Konzertsaal im Berliner Bezirk Steglitz. Wir freuen uns sehr, heute mit Dr. Frank Bräutigam einen Gast zu haben, den viele von Ihnen sicherlich aus dem Fernsehen kennen werden. Regelmäßiger Akteur in der Tagesschau, der also für die ARD insbesondere die rechtlichen Fragen dort bearbeitet. Lieber Herr Bräutigam, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Guten Abend.
Ja, Herr Bräutigam, wir werden natürlich viel über die ARD-Rechtsredaktion sprechen und über Ihre Tätigkeit in Karlsruhe und an anderen Orten natürlich immer, wo was los ist juristisch. Aber wir fangen 1975 erstmal an. Das heißt also ganz am Anfang. Sie werden in Mettmann geboren und ziehen dann aber schon relativ schnell nach Aachen. Ihre Kindheit, wenn Sie zurückblicken, wie würden Sie die charakterisieren?
Mit mehreren Umzügen in der Tat und mit sehr vielen schönen Erinnerungen, also abgesehen von den Umzügen vielleicht, aber mit viel Sport, mit viel Musik und schon mit Medien, die es damals halt gab. Also ich habe den Fernseher mit diesen damals drei Programmen und den Knöpfen noch im Blick, wo wir halt Sportschau geguckt haben oder Sendung mit der Maus oder was eben damals so lief, da war das noch so ein bisschen was Besonderes, auch so im Vorabendprogramm dann so zwischen 18 und 19 Uhr, was dann da so lief, Hallo Spencer und wie das alles so hieß.
Ja.
Ganz wichtige Dinge, aber wir erzählen von vor dem Krieg jetzt. Ne? Also,
ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Ich kenne es auch noch, aber wir hatten gestern, beziehungsweise beim letzten Berliner Gespräch hier zu Gast auch mit Markus Stadebach, jemanden, der noch in der DDR auch aufgewachsen ist, das waren auch interessante Dinge. Und ich finde immer, es ist interessant zu hören, wo vielleicht dann die Interessen sich dann schon frühzeitig entwickeln. Sie sagen Medien, und da sind Sie ja am Ende auch gelandet. Haben Sie auch juristische, frühkindliche Erfahrungen gemacht, oder?
Nein, keinerlei Erfahrung. Also es ist auch aus meiner Familie kein Jurist oder Juristin gewesen. Bei diesen frühkindlichen Erfahrungen spielt aber die Zeitung eine Rolle, ehrlich gesagt. Also bei uns im Haushalt, das war so ein Zeitungshaushalt. Da lag immer die lokale Zeitung, wo wir gerade gewohnt haben, auf dem Tisch und morgens beim Frühstück hat man sich dann, ja, gestritten wäre jetzt übertrieben, aber diskutiert, wer den Sportteil zuerst kriegt. Und also das spielte eine Rolle einfach und wurde mir so vermittelt, dass das was Wichtiges ist. Das habe ich wahrscheinlich unbewusst dann so aufgenommen. Und dann fand ich, als ich ja Jugendlicher wurde und mich dann auch angefangen habe, politisch zu interessieren, fand ich das immer spannender. Dann habe ich angefangen, mal im Spiegel zu blättern, der da auch rumlag. Und dann so nach und nach mich auch dafür zu interessieren, wer macht das denn eigentlich, ohne zu wissen oder zu wollen, das auch zu werden? Aber dieses Medien sind wichtig, irgendwie auch spannend. Und wie entsteht das? Das hat mich dann so in dieser Zeit irgendwie auch sehr interessiert schon. Ja.
Sie haben sich aber ja dann, trotzdem muss man sagen, nach dem Abitur nicht für ein Journalismusstudium entschlossen oder für, ich sag mal, ein Politikstudium vielleicht auch, sondern ja für das juristische Studium. Wie kommt's? Beziehungsweise was hat da den Impuls eigentlich gegeben?
Ja, ich habe mich dann umgeschaut, was könnte mich interessieren, eher was Geisteswissenschaftliches, also Richtung Politik oder Geschichte. Es war schon so ein bisschen der Ansatz, auch ohne zu wissen, dass ich sicher Journalist werde, aber ich fand das als eine Möglichkeit. Und was könnte man da studieren? Also das war nach dem Abi und damals musste man auch noch Zivildienst machen.
Also genau, Sie haben erstmal 96, glaube ich, ne, den
Zivildienst gemacht. Genau. Ich habe in der Schule für geistig behinderte Kinder gearbeitet, in der Klasse mit 16- und 18-jährigen Jungen und Mädchen. Das war eine sehr prägende Erfahrung dieses Jahr, die ich nicht missen möchte. Und dann stand die Studienentscheidung an und ich habe mir mehrere Sachen angeguckt. So Dinge wie BWL kamen für mich gar nicht in Frage, ist nicht mal, war nicht mein Ding. Und bei Jura bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil ich merkte, ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich kann mir vorstellen, dass man dadurch eine Menge versteht, wie so ein Staat zum Beispiel oder die Gesellschaft funktioniert. Und dann habe ich das gemacht, damals musste man sich bei der sogenannten ZVS bewerben, also man konnte nicht ganz freiwillig sagen, ich gehe jetzt dahin, sondern musste drei Städte nennen. Und ich hatte ganz oben Freiburg genannt, weit weg von meiner Heimatstadt Aachen, aber ich dachte nach dem Abi mal richtig rauszugehen.
Also es war bewusst, dass Sie weg wollten?
Ja, nicht weil es da so schlimm war, im Gegenteil, aber weil es einfach, fand den richtigen Zeitpunkt, auch mal weiter von zu Hause wegzugehen und habe dann Freiburg auch bekommen. Und habe da angefangen, Jura zu studieren.
Ist keine ganz schlechte Wahl, muss man sagen. Also das kann man da gut aushalten.
Wenn Sie meinen, ja, also von der Stadt her, von der ohnehin Stadt her. Und von der Uni
ja, von auch. Von der Uni auch, ja.
Und ich hatte dann auch das Glück, durch Zufall relativ schnell eine Dauerkarte für den SC Freiburg
zu bekommen. Mit Hans-Jörg Schmadtke noch, glaube ich, als Torwart. Für den habe ich mir damals nämlich irgendwann da ein Autogramm geholt, das weiß ich noch.
Genau, also es gibt ja jetzt diesen wunderbaren Trainer Christian Streich. Ja, und damals war das Pendant Volker Finke, der das aufgebaut hat. Ja. So dass ich immer nach den, später auch nach den diesen schrecklichen Klausurenkursen, samstags früh, diese Probeklausuren.
Ja. Ist immer noch so, ist immer noch so.
War das Schönste danach, mit dem Fahrrad an der Dreisam rauszufahren ins SC-Stadion.
Aber das ist interessant. Sie haben jetzt schon ungefähr 3 oder 4 Mal Sport erwähnt. Ja. Den Sportteil, Sie sind sportlich aufgewachsen, haben viel Sport gemacht. Ja. Jetzt SC Freiburg. Mhm. Da läge ja vielleicht auch der Sportjournalismus irgendwie nahe.
Ja, das war ehrlich gesagt auch so, also in den ganz frühen Jahren hätte ich das total cool gefunden oder auch weiterhin, ehrlich gesagt. Also gerade wenn man mit der Sportschau groß wird oder später dann ran auf Sat.1, das hätte ich auch gern gemacht, ja. Genau.
Aber das haben Sie nie dann wirklich forciert,
verfolgt? Ich habe nicht so richtig verfolgt. Also mein erstes Praktikum als Journalist war dann im Lokal- und Sportteil der Aachener Zeitung allerdings. Also in meiner Heimatstadt Aachen habe ich dann in den ersten Semesterferien, weil ich dachte, ich studiere jetzt nicht Journalismus, aber ich will zumindest mal so ein bisschen ausprobieren, wie man da hinkommen könnte und erste praktische Erfahrungen sammeln. Mhm. Dann habe ich 4 Wochen in Aachen Praktikum gemacht und war da im Lokal- und Sportteil und habe dann ganz klassisch so Taubenzüchterverein und auch mal sonntags bei der Landesliga einen Fußballbericht gemacht. Und das war dann aber auch so der erste Test, mal zu gucken, liegt einem das auch, das nicht nur zu lesen, sondern das auch zu machen. Diese typische Situation, also man hat etwas erlebt, man hat jetzt einen begrenzten Platz, 80 Zeilen vielleicht, und man hat Zeitdruck, Abgabefrist. Weil das sind so die Rahmenbedingungen, die sind egal im Lokalteil dieser wunderbaren Regionalzeitungen oder heute in der Tagesschau. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ach, irgendwie macht mir das Spaß. Ich habe auch gemerkt, was man da alles lernen muss. Also das war noch bei weitem nicht perfekt damals. Und aber so fing das dann quasi an, auch schon während der Frühzeit des Jurastudiums.
Interessant. Ich entdecke einige Parallelen zu meiner eigenen Entscheidung damals, Jura zu studieren. Erstmal musste ich auch Zivildienst machen und ich habe es in einer Schule für geistig behinderte Kinder gemacht. Also das ist das eine. Und das andere, tatsächlich habe ich mich auch so ein bisschen für diese journalistische Seite interessiert und habe ein Praktikum gemacht beim Lokalteil unserer damals lokalen Zeitung, der Elbe-Jitzel-Zeitung. Und war dann da für so Klavierkonzerte und Konzerte und solche Dinge zuständig. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich so gar nichts ist. Diese 80 Zeilen, die Sie gerade genannt haben, dieses Programm, das einen anguckte leer. Und dann gibt es ja so ein ganz seltsames Programm, das so seltsam aussieht, wo schon der Satz mit drin ist. Und das hat mich gestresst. Das hat mich richtig gestresst. Ich saß bei den Konzerten und habe diese Konzerte nicht mehr genießen können, weil ich gestresst schon überlegt habe, was schreibe ich jetzt? Und wie schreibe ich das? Und ich war sozusagen aus dem Ereignis irgendwie raus. Weil das Ereignis, was mich eigentlich ja interessiert hat, konnte ich nicht mehr mit so einer Unbekümmertheit irgendwie wahrnehmen. Weil ich wusste, für mich fängt es danach erst an, der Stress. Und ich habe noch bis 17 Uhr Zeit und muss es dann abliefern.
Das ist echt spannend, weil ich habe dann in Freiburg beim Studium auch gedacht, okay, das interessiert mich. Und dann dort bei der Lokalzeitung, das ist die Badische Zeitung in Freiburg, dann so als Nebenjob als freier Reporter dann angefangen, so ab dem 3., 4. Semester ungefähr. Und da war dann die Erfahrung, und die habe ich dann häufiger gemacht, auch später, diese typische Frage, was studierst du? Jura? Und dann der Satz danach, dann geh doch mal in den Gerichtssaal dort. Immer so mit dem Unterton, manchmal sogar vielleicht ausdrücklich, es ist langweilig, es ist anstrengend, es dauert, da will sonst sowieso keiner hin. Und so war ich dann relativ früh da auch, ab und zu mal der Gerichtsreporter, der zu irgendeinem Mordprozess, der die Region bewegt hat, oder ein Vergewaltigungsprozess, aber wo man eben so einen Tag im Strafgerichtssaal verbracht hat und dann wieder die 80 Zeilen hatte und gucken musste, was von diesen riesigen Plädoyers bringe ich da jetzt rein und wie ist mein erster Satz, das ist ja immer wichtig.
Und wie ist
Und der letzte. Genau. Aber das ist eben eine gute Schule gewesen und dann konnte ich eben so diese Minimappe mit Arbeitsproben, die ist dann in dieser Zeit zwar in unregelmäßigen Abständen, aber die ist immer weiter gewachsen und als das Examen dann näher kam, habe ich auch gesagt, okay, zwar weh, aber dann Pause, jetzt ist mal Examenszeit, weil beides nur so halb zu machen, wäre dann auch nicht gut gewesen, erst recht, wenn man weiß, wie dieses erste Examen bis heute ja auch
so, ist so es. Aussieht. So ist es, in der Tat, das hat sich ja praktisch nicht verändert, ein bisschen hat sich schon verändert. Ich glaube, wir beide haben damals noch keinen Schwerpunkt gehabt, sondern das normale, in Anführungsstrichen, Staatsexamen. Aber wesentlich grundlegend hat es sich nicht geändert. Wie blicken Sie auf die Studienzeit zurück? Also hatten Sie eine schöne Zeit? Ist das eine Zeit gewesen, wo Sie sagen würden, das würde ich gerne nochmal durchleben? Oder ist es eher eine Zeit, wo Sie sagen, es musste sein?
Also es war im Großen und Ganzen eine schöne Zeit. Es war nicht alles schön, also so... Es war erstmal toll, in dieser Atmosphäre Menschen kennenzulernen. Und das war eben vielleicht etwas anders als hier, eher so auf der Ebene, da stehen 300-400 Menschen auf dem Hof der Freiburger Uni. Und das Audimax ist voll bei der Grundrechtsvorlesung. Also das waren so die Erfahrungen. Aber ich habe dann schnell nette Menschen kennengelernt. Das war wichtig. Und habe auch gemerkt, natürlich interessiert mich nicht jedes einzelne Fach an diesem großen Betrieb, aber eben einzelne Dinge, einige mehrere, doch dann sehr auch. Und dann bin ich da hängen geblieben. Und klar,
das müssen Sie noch kurz erzählen. Da sitzt ja das Zivilrecht, hier sitzt das öffentliche Recht. Das Strafrecht ist gerade nicht vertreten. Also Sie haben jetzt eine Chance, uns mal mitzuteilen, was waren Ihre Lieblingsfächer im Studium?
Ich bin dann eher beim Öffentlichrecht hängen geblieben und hatte Wahlfach Europa und Völkerrecht, dann hieß das. Und wie ich schon erwähnte, die Zeit zur Examensvorbereitung, das war natürlich, und auch diese Klausuren selber, diese 14 Tage, das waren bei mir im September 2001, in die Zeit fiel der 11. September 2001, da war der Anschlag in New York und einen Tag später war während der Klausur eine Gedenkminute, das habe ich mir irgendwie gemerkt. Und genau, das waren natürlich keine schönen Zeiten, aber gut.
Man kann die Zeit in Freiburg ja auch ganz gut rumkriegen, glaube ich, ne? Oder? Also Freiburg ist ja auch schon ganz nett.
Das ist eine wunderbare Stadt da bis heute. Also ich fahre da immer noch gerne hin. Ja.
Sie haben dann das zweite Staatsexamen gemacht, aber helfen Sie mir, Sie haben ja auch promoviert. Und zwar im Bereich des öffentlichen Rechts, überregionaler Zweckverband. Ja. Und wieso die Promotion, wenn Sie ja in Anführungsstrichen die Idee ja hatten, journalistisch irgendwie tätig zu sein, da ist es ja nicht unbedingt zwingend notwendig, die Promotion zu machen.
Nee, zwingend war das nicht. Also ich hatte nach dem ersten Staatsexamen die Möglichkeit, in Köln das Referendariat zu machen, also ein bisschen mehr in meiner Heimatregion, aber eine Wartezeit von einem Jahr. Das war damals quasi zwingend, wenn man in die Großstadt dort auch hin wollte. Und dann habe ich für mich entschieden, diese Wartezeit, die mache ich und wollte auch und habe auch weiter journalistisch in dieser Zeit gearbeitet. Aber auch weil ein paar aus dem Bekanntenkreis dann anfingen zu promovieren, habe ich mich so hinterfragt, wäre das auch was für mich? Und kam dann auf ein Thema dort in der Region, weil Sie sagten Zweckverband, das klingt so trocken, wie es ist. Es geht aber im Wesentlichen in der Dissertation um deutsch-französische Zusammenarbeit. Also wie kann man diese Jumelage, die es seit den 60er Jahren gibt, wie kann man denen im weiteren Sinne so ein bisschen ein rechtliches Gewand geben, Strukturen geben? Und dieses Thema hatte ich gesehen und dann auch eine Zusage bekommen, dass das begleitet wird, betreut wird. Und dann habe ich das.
Wer war der Doktorvater, wenn ich fragen darf?
Professor Jürgen Becker, das war ein Gastprofessor in Freiburg. Der war bei der GEMA damals und war am Lehrstuhl von Professor Schwarze assoziiert, der große Europarechtler damals. Genau, und dann habe ich in dieser Wartezeit das angefangen und habe dann aber, bis ich es fertig hatte, hat es dann noch mehrere Jahre gedauert. Also erst nach dem Referendariat habe ich dann mich irgendwann wieder auf den Hosenboden gesetzt und gesagt, du machst das jetzt zu Ende und es dann irgendwann auch geschafft. Aber auch das war nochmal ein kleiner Ritt.
Okay, und stand auch eigentlich für Sie fest, dass Sie das zweite Staatsexamen machen? Denn auch das ist ja für den Beruf, den Sie angestrebt haben, nicht zwingend, ne? Sondern Sie hätten ja auch sagen können, ich versuche jetzt sozusagen alles irgendwie auf das Hospitieren irgendwo zu setzen. Aber
das stimmt,
Sie haben das zweite gemacht.
Das stimmt, habe ich mich auch lange mit beschäftigt, jetzt, wo Sie das sagen, ob ich das mache, weil natürlich das nochmal ein langer Weg ist bis zum zweiten Staatsexamen, also im wahrsten Sinne des Wortes, in jeder Hinsicht. Ich habe damals viele Leute auch gefragt, die Journalisten sind und Jura studiert haben. Also nicht, dass die mich irgendwie kannten, aber ich war so naiv, zum Beispiel Klaus Kleber einen Brief zu schreiben, also sowas, so ein Zettel. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. So, und sinngemäß geschrieben, ich habe Jura studiert, interessiere mich, möchte gerne Journalist werden. Würden Sie mir raten, das zweite Staatsexamen zu machen? Und der hat wirklich zurückgeschrieben, also hat ein paar Wochen gedauert, aber ich finde das bis heute toll. Das waren kurze Zeilen, aber da stand sinngemäß drin, ja, würde ich Ihnen empfehlen, weil Sie da die Praxis der Juristerei kennenlernen, mal Staatsanwalt sind, wissen, wie ein Richter ein Urteil vorbereitet. Und Sie lernen diesen Grundsatz, man muss immer beide Seiten hören. Das hat er da geschrieben. Und das hat mich irgendwie überzeugt. Und dann habe ich versucht zu gucken, wie kann man vielleicht das Referendariat mit dem Journalismus auch weiter verbinden, um den Faden nicht zu verlieren. Das waren dann immer so die verschiedenen Schritte auf diesem Weg.
Also erstens nehme ich auch für die Studierenden mit, trauen Sie sich einfach, solche Briefe zu schreiben, auch wenn man sie heute vielleicht dann elektronisch schreibt. Genau. Aber im schlimmsten Fall kriegt man keine Antwort. So ist das auch, wenn ich die Berliner Gespräche organisiere. Im schlimmsten Fall kriege ich keine Antwort oder eine Absage, aber man...
Ich habe nie eine Antwort bekommen, die sagt, was wollen Sie eigentlich, ja. Sie Dummerchen? Also genau. Wenn man höflich und interessiert fragt, habe ich immer zumindest auch höfliche und im besten Sinne auch gute Antworten.
Das ist auch meine Erfahrung und ich, also mutig sein, auch wenn man ein Praktikum irgendwie anstrebt oder so, einfach fragen, zum Beispiel heute. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, Klaus Kleber hat Sie ins Referendariat getrieben. Haben Sie denn jemals wieder, also Sie sind ja dann bei der ARD auch gelandet später, das wissen wir nun alle, wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Haben Sie Klaus Kleber dann auch mal getroffen und ihn mal darauf angesprochen?
Also ich habe ihn mal kurz getroffen, aber hatte da nicht den Mut, ihn darauf anzusprechen. Okay. Also ich war im Referendariat sowohl beim ZDF in der Rechtsredaktion als auch in der ARD-Rechtsredaktion. Also habe wirklich versucht, zwei Stationen damit zu verbinden. Das ging durch den Ausbildungsplan dort, war das alles möglich. Und ich habe dann mal, als ich im ZDF, da gibt es auch so eine Rechtsredaktion wie bei der ARD in Mainz auf dem Lerchenberg, da durfte ich quasi mitlaufen. Und als ich da mal mit im Schnitt saß, als ein Heute-Journal-Beitrag entstand, dann kam Klaus Kleber da mal mit rein und nahm den ab, aber ich war einfach nur...
Ja, klar. Aber im Grunde saßen Sie seinetwegen da so ein bisschen auch.
Wenn man so will, dann schon, ja. Genau.
Ja, Herr Klaus Kleber ist ja sozusagen jetzt in Moderationsrente gegangen und das ZDF, die Rechtsredaktion, wird, glaube ich, von Frau Tacke jetzt geleitet. Ne?
Genau.
Mhm. Ja. Sie sind dann aber offensichtlich ja trotzdem sehr zielstrebig gewesen im Referendariat und haben also versucht, die journalistische Seite irgendwie zu bedienen. Und wollten Sie, stand für Sie damals eigentlich schon fest Fernsehen? Denn es gibt ja auch... Man könnte das ja auch verschriftlichen in die zur Zeit oder gibt ja die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen beim Spiegel damals wahrscheinlich.
Genau.
Da hätte man ja auch hingehen können.
Da hätte ich auch hingehen können. Ich habe das auch. Ich war eher auf dem Trip Richtung Zeitung und habe dann auch während der Wartezeit oder des Referendariats immer mal, war ich auch wieder so naiv, so Probeartikel an die FAZ. Da gab es so eine Seite, gibt es ja immer noch Staat und Recht und so. Und die kam auch mit sehr freundlichen Anschreiben zurück, aber dann habe ich schon
Lassen
gemerkt.
Sie raten, sie wurden wahrscheinlich nicht abgedruckt.
Natürlich nicht, ja. Genau. Also das wurde mir auch sehr deutlich gemacht, nein, das drucken wir nicht aus, Ausrufezeichen. Ja. Und dadurch, dass man eben die Stationen im Referendariat gerade bei den Rundfunkanstalten machen konnte, bin ich da so ein bisschen gelandet und habe dann das etwas mehr noch kennenlernen können und auch gemerkt, wobei ich in der Wartezeit, ich gehe noch einen Schritt zurück, mein erstes Fernsehpraktikum habe ich vor dem Referendariat gemacht beim ZDF in Brüssel. Mhm. Also da habe ich nach dem ersten Examen erstmal, Fernsehen interessiert mich und hatte irgendwo gelesen, das kann man machen. Und dann war ich 2 Monate in Brüssel im ZDF-Studio bei Udo van Kampen. Das ist so ein ganz, auch ein altes Reporter-Schlachtross im positiven Sinne, diesen Begriff gemeint. Und das war eine sehr spannende Zeit, 2002 oder 2003, da wurde eine europäische Verfassung damals ausgearbeitet, die dann nicht verabschiedet wurde. Und ich habe auch ein Jahr in Frankreich studiert, also konnte ganz gut Französisch, was viele der, oder zum Beispiel, das darf ich glaube ich so sagen, Udo van Kampen damals nicht so gut konnte. Und dann habe ich da auch Fernsehen kennengelernt. Und durch diese Station kam so ein bisschen das Fernsehen stärker in den Blick. Immer aber auch mit der Situation zu wissen, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie klappt beruflich. Also in der Situation, als ich das zweite Staatsexamen dann hatte in NRW gemacht, ich musste den Tag danach zum Arbeitsamt.
Das ist der Gang, den wir alle vor uns
hatten. Das ist der Gang, also nur um mal jetzt, der sitzt jetzt hier und arbeitet für die ARD und so, aber das ist nicht planbar. Der Grund ist, man hat keinen direkten Anschlussjob und braucht eine Krankenversicherung und dann meldet man sich arbeitslos. Ein ganz normaler Weg.
Ja, haben wir alle gemacht. Daniel, du nickst. Also das war der erste Gang nach dem zweiten Staatsexamen in Hamburg damals.
Soll sie jetzt hier nicht desillusionieren?
Man hat sich erstmal arbeitslos gemeldet.
Genau. Und dadurch, dass ich aber die Stationen oder die Kontakte hatte dann, hatte ich für mich entschieden, ich versuche das jetzt mal mit dem Journalismus. Habe dann so ein Jahr so ein bisschen als freier Journalist einzelne Beiträge.
Für die ARD schon oder?
Fürs ZDF vor allem. Da war meine letzte Station und die waren auch so cool, als ich da dann, da habe ich die Wahlstation gemacht. Und dann sagte ein Redakteur, Bernd Ulrich Hagen damals, mach jetzt die mündliche Prüfung und dann kommst du wieder und dann darfst du einen Beitrag für uns machen. Das sind natürlich, solche Menschen braucht man in der Situation, die einem diesen Übergang irgendwie ermöglichen. So, und dann habe ich da ein halbes Jahr, ein Jahr...
Was war denn das für ein Beitrag? Haben Sie den auch gemacht? Oder
den habe ich gemacht, noch, da ging es um Sterbehilfe, ging es da, rechtliche Fragen rund um die Sterbehilfe. Okay. Es gab damals ein Rechtmagazin auf Dreisat, Recht brisant hieß das, gibt es schon lange nicht mehr. Und da durfte ich einen Filmbeitrag machen. Und ein Jahr nach dem zweiten Staatsexamen, dann wurde in Karlsruhe, in dieser Redaktion, in der ich jetzt bin, da wurde eine Stelle frei. Da wurde ein Kollege, damals hatte sich beworben und ins Hauptstadtstudio der ARD, an der Spree hier in Berlin, geschickt für 3 Jahre und diese Stelle musste Karl-Dieter Möller damals, der Leiter, wieder besetzen. So.
Und bei dem hatten Sie ja auch eine Station gemacht.
Und diese Stelle, das ist die Kurzversion, die habe ich bekommen letztlich. Und dann war ich 2006, hatte ich quasi einen Fuß dort drin, war beim SWR befristet auf 3 Jahre damals angestellt. Das war wirklich ein Sechser im Lotto für mich und dann war ich erstmal drin. Und
das ist ja dann auch ganz gut ausgegangen, sagen wir mal.
Ja, genau. Aber und das Coole daran war eben, damals war es noch ganz strikt getrennt. Da gab es, obwohl es ja alles sehr klein ist bei uns, eine Rechtsredaktion Fernsehen und eine Rechtsredaktion Hörfunk. Also und die saßen in 2 Häusern. Mhm. Es war damals noch nicht so die Zeit von Multimedia, wo alles wie heute zusammenwächst. Ich war eben beim Fernsehen, da waren 3 Menschen, einer davon war ich. Und weil das so wenig waren, aber die Tagesschau fast jeden Tag angerufen hat und man einfach produzieren musste, musste man auch schon als Neuling dann 2006, musste ich sehr schnell
vor die Kamera.
Gar nicht, erstmal nicht vor die Kamera, aber diese Filmbeiträge, 1:30, Terrorfestnahme der Bundesanwaltschaft, der Hubschrauber landet, die 15 Uhr Tagesschau möchte einen Beitrag, Herr Bräutigam, machen Sie mal. Und das sind dann erste Stresssituationen, typische Situationen.
Klingt nach einer Stresssituation,
Weil Fernsehen, das ist ja dann auch ein ganz spezielles Medium, das von Bildern lebt, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Das ist ja eine andere Arbeit auch als für Zeitungsjournalisten, nicht schwieriger, aber eben anders. So, und dann durfte sehr schnell da reinwachsen und Tagesschau-Berichte machen. Und für unser drittes Programm, ich bin ja beim SWR angestellt, also da gibt es dann auch die Landesnachrichten, also drittes Programm. Und da durfte ich dann auch so nach einem halben Jahr, einem Jahr das erste Mal vor die Kamera für so ein Schaltgespräch. Da war, weiß ich gar nicht mehr, was da war, aber jedenfalls... war das erste Mal so Nachrichtensendung, wir fragen jetzt nach in Karlsruhe und dann steht man das erste Mal vor diesem schwarzen Loch der Kamera und das Herz pocht.
Das stimmt, das Herz pocht, wenn man in diese Kamera blickt und ins Leere starrt. Und Sie sind dann aber sehr schnell, muss man ja sagen, auch in die Leitung dann übergewechselt. Denn Herr Müller musste dann, glaube ich, 2009, 2010 ist er in Rente sozusagen gegangen, glaube ich. Ne? Und dann war der Posten des Leiters frei und da ist man dann direkt auf Sie gesprungen.
Ja, also ich war 1,5 Jahre dazwischen, war ich im SWR so als Referent eines Programmdirektors unterwegs, also war mal auch 1,5 Jahre dann weg aus dieser Rechtsredaktion, hatte da einen Job anbekommen, um so die Hierarchie so eines Senders mal kennenzulernen und habe da auch viel gelernt. Und dann ging Herr Möller in den Ruhestand und das war jetzt aber irgendwie auch kein Selbstläufer, das war dann ein Bewerbungsverfahren und da habe ich dann in der Tat aber relativ früh, also ich war 35 dann, habe dann diesen Job als Leiter dort bekommen. Also das war dann schon auch, musste ich mich auch manchmal zwicken, und eine große Herausforderung, weil man hat dann den Job, aber die Anfragen der Tagesschau kommen ja dann erst. Also
klar, und das auch noch in so einer, Sie haben es ja angesprochen, in so einer medialen Umbruchphase, muss man ja auch sagen.
Absolut.
Wo es nämlich losgeht, jetzt quasi, dass Fernsehen nicht mehr Fernsehen ist, das lineare Fernsehen hört auf, also nicht hört nicht auf, aber genau. Die Mediathek ist plötzlich zu bespielen. Man muss möglicherweise jetzt eben dauerhaft irgendwie auch die Online-Redaktion ja irgendwie mit Material versorgen. Sie haben, mittlerweile gibt es ja auch einen Podcast, Sie führen das alles. Also das heißt, Sie mussten quasi gleich mehr oder weniger überlegen, wie organisiere ich das jetzt neu? Oder haben Sie sich irgendwie ein Programm vorgenommen, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt mal in die Hand nehmen, das möchte ich verändern, oder wie muss man sich das vorstellen?
Es war damals die Zeit, dass im Sender insgesamt dieses Stichwort Multimedia, was ja ein sehr abstraktes ist, mehr mit Leben gefüllt werden sollte. Und wir, meine Redaktion, war dafür ein ganz gutes Beispiel, so einer kleinen Einheit, wo man das aber gut ausprobieren kann. Mhm. Und in den ersten Jahren wurde dann wirklich diese strikte Trennung, von der ich gerade sprach, eine Rechtsredaktion Hörfunk mit 3 Leuten und eine im Fernsehen, das wurde einfach aufgehoben und zusammengelegt unter einem Dach. Und das darf ich, diese Einheit darf ich jetzt bis heute leiten. Also die ARD-Rechtsredaktion, wir haben heute 9 Stellen insgesamt, inklusive meiner. Und wir bedienen eben Fernsehen, Hörfunk, alle ARD-Wellen. Und online wird immer mehr. Das ist auch so eine Binsenweisheit. Aber ein großer Teil unserer Arbeit liegt zum Beispiel darin, Texte für tagesschau.de zu schreiben. Das ist ein ganz wichtiger Ausspielweg, weil die Hörfunk- und Fernsehbeiträge sind sehr kurz. Ich sprach schon Tagesschau, das sind diese 1 Minute 30, 90 Sekunden. Tagesthemen kriegt man auch mal 2 Minuten 30. Das ist für uns schon unendliche Weite. Aber auf tagesschau.de, da kann man auch mal so FAQ, so Frage-Antwort-Kataloge, etwas vertiefen. Und das hat, weil Sie sagten, online wird immer stärker, das hat unglaublich zugenommen auch in den letzten 10 Jahren. Also das war am Anfang noch ganz neu. Ich erinnere mich, als Baron zu Guttenberg seine Affäre mit seiner Promotion hatte. Da rief Tagesschau das erste Mal an.
2010 muss das gewesen sein.
Ja, das muss später, das war später. So, ja? Oder 11 sogar. 11? Ja. Wollen wir uns jetzt nicht festlegen. Ja, jedenfalls, da erinnere ich mich, war so das erste Mal, okay, erklär doch mal in einem Text auf tagesschau.de, was da die rechtlichen, wie kann man sowas entziehen und in welchen Fällen. Und heute ist das quasi der Regelfall. Also, und das ist so der, sind so diese 2 Ebenen thematisch. Wir machen die geplanten Urteile, die anstehen an den Gerichten. Da wissen wir in etwa, was wann kommt. Das können wir gut planen. Und dann gibt es immer wieder diese rechtlichen Themen, die so aus dem Tag hochploppen, wo relativ schnell wieder der Anspruch kommt, ihr seid doch Juristen, erklärt doch mal. Und das hat allerspätestens mit der Corona-Pandemie unglaublich zugenommen, weil da jeden Tag eine neue Verordnung da war. Ja. Und eine neue Frage zur Impfpflicht und zum Arbeiten und zum Reisen. Ja. Und das nimmt überhaupt nicht ab. Also als es um sich auf die Straße kleben ging, hieß es, ihr müsst das überhaupt nicht lösen, aber erklärt doch mal, welcher Paragraf kommt denn da in Betracht, wie die sich strafbar machen. Ja. Oder Ende Februar letzten Jahres, Kriegsbeginn. Ja. Putin nach Den Haag. Mhm. Ja, Den Haag ist auch eine Residenz des Rechts. Da gibt es 2 Gerichte. Alle Juristinnen und Juristen, Hand aufs Herz, wer aus dem Stand erklären kann, was das eine und das andere ist und was der Unterschied ist. Herzlichen Glückwunsch, ich musste damals erstmal gucken. Also es gibt den Internationalen Gerichtshof, Völkerrechtsgericht, wo ein Staat den anderen verklagt, und den Internationalen Strafgerichtshof, wo einzelne Menschen angeklagt werden, weil sie sich was zu Schulden kommen lassen haben. So. Und das geht bis dahin, das richtige Foto auszuwählen. Ja. Es gab höchst seriöse Medien, unseres glaube ich eingeschlossen, wo dann einfach der falsche Gerichtshof in Den Haag gezeigt wurde. Das hat wahrscheinlich außer uns keiner gemerkt. Ich will damit nur sagen, es sind Fallstricke, und gerade bei diesen Themen, die so aus dem Tag hochploppen, die nimmt immer mehr zu. Und da muss man dann auch gucken, das wissen wir natürlich auch nicht alles. Und dann müssen wir schnell recherchieren, aber auch wissen, mit wem können wir sprechen, wo holen wir uns das Wissen her. Wir müssen die Online-Zugänge haben. Und ich weiß nicht, ob Sie im kollektiven Arbeitsrecht, also kann man einen Bahnstreik vor Gericht verbieten lassen? Müssten Sie wahrscheinlich auch erstmal.
Ich will es doch nicht wissen. Also ich will nicht, dass gestreikt wird, und ich will nicht wissen, ob man es verbieten kann. Ich möchte eigentlich nur Bahn fahren.
Okay, aber, genau. Ja. Aber neulich war samstags vor dem Arbeitsgericht Frankfurt ein Prozess zu dieser Frage. Und dann müssen wir da eben ran, und das natürlich in aller Kürze nur erklären. Und es war ein Samstag, und um 17 Uhr rief ich beim Arbeitsgericht Frankfurt an, und da ging der Pressesprecher ans Telefon. Das fand ich total gut. Wir sind ja immer darauf angewiesen, mit Medienstellen der Gerichte zu kommunizieren, und das ist immer so ein Spannungsfeld, Justiz und Medien. Und der war samstags um 17 Uhr im Büro, das fand ich super. Klammer zu.
Das bringt mich gleich zu dem nächsten Punkt. Wir sehen ja, und das ist ja auch das, was ich den Jurastudierenden immer sage, es ist ja alles irgendwie mit Recht verknüpft. Ja, zu allem kann man irgendwie eine rechtliche Frage bauen, zu allem kommt am Ende irgendwie häufig auch eine rechtliche Frage auf. Das ganze politische Geschehen betrifft das Verfassungsrecht, dann haben wir hier jetzt das Arbeitsrecht, das kollektive Arbeitsrecht, dann haben wir möglicherweise sogar das Völkerrecht, das internationale Völkerrecht, das Kriegsrecht, ja, was auch immer. Vieles von dem, haben Sie gesagt, können Sie nicht planen, weil es im Grunde aufploppt. Aber Sie haben natürlich einen anderen Teil, den Sie planen können. Wie wählen Sie eigentlich aus der Fülle an Dingen, die täglich passieren und der Fülle an Dingen, die ja auch interessant sein können? Stelle ich mir das so vor, dass Sie im Kern eigentlich vor allen Dingen ganz, ganz viel ablehnen müssen, was Sie nicht machen, weil Sie gar keine Zeit haben?
Ja, und vor allem auch im Kontakt mit den Sendungen, die wir beliefern. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Tagesschau, die Tagesthemen, die haben ja ihre große Zentrale in Hamburg. Also da ist die Redaktion dahinter, viele Menschen, die das organisieren, planen, mit uns reden und die Studios mit den Sprecherinnen und Sprechern, die man kennt, Judith Rakers, Jens Riewer und so weiter. So, das ist unser Kontakt dann. Und immer donnerstags schickt jedes ARD-Studio, ob jetzt Brüssel oder Afghanistan oder eben Karlsruhe, so ein Wochenangebot nach Hamburg. Da schreiben wir drauf, nächste Woche steht an, montags der BGH zum Dieselurteil, zum Dieselverfahren, dienstags das Verfassungsgericht zur Gefangenenvergütung. So. Und dann kriegen die das alles auf den Tisch und dann machen die so einen Plan freitags für die nächste Woche. Und da die eben aus der ganzen Welt diese Sachen bekommen, müssen die schon mal aussieben. So, das heißt, da ist man in Konkurrenzkampf um die Themen, weil gerade die Hauptsendung im Fernsehen ist nun mal 15 Minuten lang. Früher war es so, dass dann sehr viel runtergefallen ist. Heute kann man über tagesschau.de und Tagesschau 24 dann viel abfangen. So, aber da müssen wir schon auswählen, was schreibe ich überhaupt auf dieses Wochenangebot, damit die das auch kaufen. So,
und da, wie ist es bei Ihnen organisiert? Also Donnerstag müssen Sie liefern?
Genau.
Wann haben Sie die erste Konferenz bei sich in der Redaktion, um zu überlegen, was Sie da hinschicken?
Montags schon. Also da ist dann immer einer zuständig, dieses Angebot zu schreiben und der schaut dann immer. Also wir sind erstmal vor allem zuständig für Karlsruhe, also Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht. Bundesanwaltschaft sind wir auch zuständig, aber das kann ich nicht planen, weil das ist die Eilmeldung morgens um 6,
Razzia im, werden Sie Ihnen vorher nicht sagen, ja.
Razzia im Extremistenmilieu. Also das ist auch immer so der Faktor Adrenalin für uns. Ja. Nicht planbar. Dann sind wir zuständig für Luxemburg, EuGH und den EGMR in Straßburg. Das sind so die Hauptdinge, die wir auf diese Vorschau schreiben. Und dann, ja, freitags schickt die Tagesschau dann schon mal so eine Vorschau, was ist planbar. Und das passt sich dann am jedem Tag der kommenden Woche auch immer wieder an, je nach Nachrichtenlage. Also es kann immer mal was dazwischen kommen. Es ist nicht immer ein Kriegsbeginn, solche großen Sachen, aber es kann immer mal politisch irgendwas hochkochen, dass man dann auch mal wieder rausfliegt. Oder es kommt was spontan dazu, dass auch gerade am Verfassungsgericht werden auch Beschlüsse oft sehr spontan schriftlich verkündet. Da kommt immer mal was dann. Der Klimabeschluss wurde zum Beispiel einfach morgens um 9.30 Uhr schriftlich rausgehauen und ist ja durchaus ein epochales Werk, für das wir dann nicht viel Zeit...
Man hätte vielleicht auch eine mündliche Warnung machen können.
Man hätte eine sogar... Müssen, würde ich sagen,
genau.
Pandemiezeiten dazu sagen, aber... Und das ist so dieses Spannungsfeld. Und dann manchmal streiten wir uns auch mit der Tagesschau im positiven Sinne, dass wir sagen, doch, das müsst ihr unbedingt machen. Und die sagen dann, aber der Platz oder wir finden das andere noch relevanter. Also das ist auch so eine produktive Streitkultur da und das ist aber auch nicht schlimm.
Aber Sie haben natürlich jetzt mittlerweile neue Möglichkeiten. Also Sie haben ja, sind ja sozusagen nicht nur auf die klassischen linearen Medien angewiesen. Sie haben es angesprochen, Sie haben ja schon tagesschau.de angesprochen, aber Sie haben ja zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, die wollen das nicht machen. Ich finde das wichtig, wir machen einen Podcast. Sie haben ja einen Podcast mit dem jetzt eröffnet, das wo ist, Sie das auch mal etwas ausführlicher behandeln können, wo Sie völlig frei sind und wo Sie völlig frei entscheiden können, was wir machen.
Genau, das ist das Schöne an dieser schönen neuen Welt. Also der Podcast heißt die JustizreporterInnen. Dort gendern wir mal, wir müssen das nicht. Wir haben das einfach für dieses eher kleinere, aber feine Projekt, wollten wir es einfach mal ausprobieren, wie das klingt. In der Tagesschau gibt es da überhaupt keine Vorgaben im Übrigen, nur mal als Klammer. Da wird gesagt Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und so läuft das da. Also keinerlei Vorgaben, weil das oft ja immer mal so unterstellt wird. Aber wir haben andere Produkte. Und die Tagesschau klingt ja immer so altehrwürdig, ist sie auch, wenn man das um 8 Uhr guckt, ist das noch sehr, sehr klassisch. Aber die Tagesschau ist auch ein sehr modernes Unternehmen. Wenn Sie sich anschauen, wo die auf Social Media unterwegs sind, der Instagram-Account hat 4 Millionen Followerinnen und Follower. Und das ist für uns auch eine Herausforderung, dahin zu gehen. Die entwickeln dann so Formate wie 5 Fragen, 5 Antworten, animierte Bilder dazwischen. Und so ein Format habe ich zum Beispiel zu der Frage gemacht, sollte man einen 99-jährigen ehemaligen KZ-Aufseher heute noch vor Gericht stellen? Das ist eine Frage, die einen 20-Jährigen so beschäftigt wie einen 90-Jährigen. Und dann machen wir das eben auch auf Instagram, sodass das wirklich, genau wie Sie sagen, wenn man vielleicht nicht in den ganz klassischen Sendungen mal vorkommt, gibt es inzwischen viele schöne Wege, woanders vorzukommen und auch neue Zielgruppen zu erreichen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht, wenn Sie diesen Wochenplan machen, sich auch überlegen müssen, das ist zwar eigentlich total wichtig, aber 1,30, das geht nicht. Gibt es solche Fälle, wo Sie sagen, okay, die Komplexität dieses Falles gibt es nicht her, dass ich das mache in der Tagesschau, sondern da müsste ich eigentlich einen
Ja.
Podcast machen oder ich muss es woanders machen, sonst wird es vielleicht einfach unseriös.
Das ist eine spannende Frage. Also, dass wir quasi resignieren, das dürfen wir eigentlich auch gar nicht. Das ist so unser Anspruch. Manchmal denke ich das. Es gibt zwei Themen, wo es besonders schwierig ist. Das eine sind die Klagen zum Thema Europa, Verfassungsgericht.
Da resignieren wir alle, Herr Bräutigam.
Ja, wir können es halt nicht. Und
Ja,
das
okay.
zweite ist das Thema Wahlrecht.
Oh Gott,
So,
ja.
ja. Aber
Aber
das
es ist
Thema
wichtig,
Wahlrecht,
ja.
oh Gott, sagen Sie zu Recht, aber es ist doch das Hochamt der
Ja.
Demokratie. Also wo geht es um Bürgerinnen und Bürger,
Klar.
wenn nicht beim Wahlrecht? Aber es ist, scheint zu kompliziert zu sein, um es zu erklären, was ja in einem Verfahren am Verfassungsgericht gerade sogar als rechtliches Argument
Ja.
diskutiert wird. Ist das alte Wahlrecht, nicht das neue, aber wird geklagt, vielleicht zu kompliziert und das ein Grund, um es zu kippen? Das war eine ganz spannende mündliche Verhandlung. Das ist ja auch ein großer Teil meines Jobs im Gerichtssaal. Zu sitzen, zuzuhören, Argumente aufzunehmen. Aber beim Wahlrecht, da kommen wir wirklich an Grenzen, weil man ja jedes Mal wieder, man kann es nicht verlangen, dass das jeder präsent hat. Und man fängt wieder an mit der Erststimme, der Zweitstimme. Was ist ein Überhangmandat? Und dann sind so 90 Sekunden auch mal schnell
Es
rum.
ist schnell rum, ja.
Genau, und trotzdem, das neue Wahlrecht mit der Grundmandatsklausel, das wird ja alles nach Karlsruhe kommen.
Ja.
Also wir werden Wege finden müssen, es zu versuchen, es zu erklären.
In der Tat, das Wahlrecht wird hundertprozentig nach Karlsruhe kommen und es muss auch nach Karlsruhe aus meiner Sicht, damit geklärt ist, auch für die Zukunft, dass es eben verfassungsgemäß ist oder eben nicht, aber wie auch immer. Bisher hat ja Frank-Walter Steinmeier es noch nicht unterzeichnet, glaube ich, oder
Doch
hat er?
heute.
Heute. Oh, heute hat er es
Aber das ist erst
unterzeichnet.
eine Stunde her. Ich sah das
Okay.
in der S-Bahn hierhin, eine Meldung, er habe es unterzeichnet.
Okay, also dann ist der Weg nach Karlsruhe jetzt quasi eröffnet für die Opposition und die wird es tun und Sie werden berichten. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch die Studierenden sind sehr gespannt. Wir werden genau darauf achten, wie Sie dieses Wahlrecht dann nach der mündlichen Verhandlung uns erläutern werden.
Genau. Und wir müssen es ja auch im Bild
Ja.
berichten, ne? Also, wenn Sie mal vergleichen, mein Kollege von der Süddeutschen Zeitung in Karlsruhe, Wolfgang
Wolfgang
Janisch, ein
Janisch.
ganz wunderbarer Zeitungskollege. Wir haben in einer Situation arbeiten wir gleich, bei der Vorbereitung müssen wir uns inhaltlich einarbeiten. So. Und dann verlassen wir aber die Wege, weil er muss sich keine einzige Sekunde Gedanken darüber
Bild.
machen, wie bebildere ich das denn? Und das ist eine andere Art, also ein Großteil unserer Arbeit, deswegen haben wir auch so viele Leute bei uns, beschäftigt sich, wie bebildere ich zum Beispiel den ersten VW-Diesel-Fall am Bundesgerichtshof? Da ist es vergleichsweise einfach, weil unser Ziel ist es immer, gerade bei diesen Verbraucherthemen, immer an Menschen erzählen. Das klingt banal, aber wir versuchen als erstes, wer ist der Kläger und macht der bei uns mit? Geht der vor die Kamera? Und beim ersten großen Dieselurteil war das Glück, dass der sagte, ja, gerne. Über die Anwälte machen wir das dann, versuchen herauszubekommen, wer das ist. Die fragen für uns und der sagt, ja, gerne. Und mein Dieselauto steht auch noch in der Garage bei mir. Und für
Okay.
den Fernsehjournalisten ist das dann so abgehakt, weil dann nach dem Anruf weiß ich schon, wie mein Bericht beginnt. Mit dem Herrn, der aus seiner Garage kommt oder in sein Auto geht und der dann nach mir sagt, ich fühle mich von VW abgezockt, weil. Und damit kann ich aber nicht erst am Tag des Urteils anfangen. Das heißt, bei solchen klassischen Fällen muss ich schon Tage, bei schwierigeren Themen auch schon Wochen vorher anfangen. Kriege ich den Fall? Was brauche ich aus dem Archiv? Vielleicht die VW-Fabriken, wie man dann diese Archivbilder, Themenbilder. Brauche ich eine Grafik? Beim Wahlrecht muss ich unbedingt was optisch dahin machen. Was sagt die Gegenseite? Haben wir vorhin drüber gesprochen. Also ist VW im Gerichtssaal? Wer spricht für VW? Die Anwältin, ein Sprecher und so weiter. Und dann gehen wir natürlich am Tag selbst mit unserem Kamerateam zum BGH, filmen das Urteil, können diese Atmosphäre im Gerichtssaal einfangen. Und mit diesen Bildern gehen wir dann in unser Studio in Karlsruhe an die Schnittplätze. Also Computer stehen da und wir haben das Glück, da Hilfe zu haben beim Zusammenschneiden der Bilder. Also da sitzt dann ein Reporter wie ich und eine Cutterin von Schneiden. Und ich habe mir dann ein Konzept gemacht, wie möchte ich diese 90 Sekunden aufbauen. Also ich fange mit dem Kläger an, dann kommt das Urteil, dann die Reaktion von VW. Und ich bespreche dann mit der Cutterin, wie wir die Bilder hintereinander setzen. Parallel texte ich, dann sprechen wir Probe. Ist mein Text zu lang? Ist das Bild zu kurz? Und am Ende gehe ich dann einen Raum weiter und spreche meinen Text auf die Bilder, die vor mir laufen. Also das ist dann, und dann wird das zusammengefügt und nach Hamburg zur Tagesschau per Internetleitung geschickt. Also ich will damit so ein bisschen demonstrieren, wenn man da sitzt oder sich in der App anguckt, das rauscht so an einem vorbei, das geht mir auch so. Aber es ist ein eigenes journalistisches Produkt, in dem viel Arbeit steckt und es ist nicht irgendein Bilderteppich oder irgendein Text, weil ich werde manchmal gefragt, schreiben Sie Ihre Texte selber, Herr Bräutigam? Das ist eine ehrliche Frage und die ehrliche Antwort ist ja, Ausrufezeichen. Also es ist nicht nur, dass man diese 20 Sekunden, wo man uns am Schluss vielleicht mal in der Kamera sieht, das ist das letzte kleine Puzzlestein, aber es ist nicht der Kern der Arbeit. Also so ein Fernsehbeitrag ist viel Aufwand, aber es ist auch ein sehr kreativer Prozess, weil man sich eben bei diesen erstmal trockenen Themen Gedanken machen muss. Wie kann man es lebhaft rüberbringen, damit es möglichst alle verstehen? Und das klappt auch nicht immer. Also jeder hat das Recht, so wie man einen Sportschaubericht kritisieren kann, habe ich nicht verstanden, auch da mal zu sagen, das war es jetzt aber nicht. Das passiert auch.
Gibt es, wenn Sie das schon ansprechen, jetzt gibt es so ein paar Berichte, wo Sie rückblickend sagen, das war nix. Und jetzt entweder, okay, technisch ist das eine, dass man sagt, okay, das hätten wir irgendwie anders aufbauen müssen, da war die, sozusagen, das Storytelling war irgendwie jetzt nicht so geglückt. Einerseits, und haben Sie andererseits Berichte, wo Sie heute rückblickend sagen, das war vielleicht auch inhaltlich irgendwie nicht gut oder vielleicht sogar falsch. Ist Ihnen das schon mal passiert?
Also falsch war eine Sache, die war zum Glück nicht juristisch, aber das zeigt ganz gut, jetzt muss ich fragen, dass auch Fehler passieren wirklich können. Also in der 20 Uhr Tagesschau, da ging es um das Verfahren, wo Frau Merkel sich schlecht über die AfD geäußert hatte. Also die Wahl in Thüringen
Wo sie aus
müsste man,
Südafrika
so
sich
aus
an
Südafrika hatte
sich gemeldet hat
sich
und das muss
kritisch, sehr
rückgängig gemacht
kritisch,
werden.
und das Verfassungsgericht hatte gesagt, das ging so nicht. Und ich habe in meinem Text gesagt, diese Äußerung von Frau Merkel fiel bei einem Besuch beim Präsidenten von Afrika, den es bekanntermaßen nicht gibt, sondern den Präsidenten von Südafrika. Das ist jetzt, es ist ein blöder Fehler. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie vielleicht, wenn man richtig juristisch was falsch gemacht hätte. Aber es war in der Situation so, dass eine Minute später der Redakteur der Tagesschau mich schon anrief und sagt, da ist was, Frank, das war falsch. Sprich das
Aber
nochmal
es war
ab.
schon gesendet, oder?
Das lief. Und das ist ja, hat mich ja bis heute beschäftigt mich das, weil wir haben bei uns in der Redaktion das Vier-Augen-Prinzip. Also es guckt einer einfach
Klar.
kollegial drüber bei allen. In Hamburg guckt einer kollegial drüber, der streicht jetzt nicht Sachen raus, weil er sagt, geht nicht, aber guckt, ob Fehler drin sind. Und das hat keiner gemerkt, es lief so. Und in der Sekunde pocht dann das Herz, weil es gab ja schon so Situationen auch, da hatte die Tagesschau mal eine falsche Flagge genommen und es wurden da andere auch schon richtig für zerlegt. Und es war in diesem Fall zum Glück wirklich nur so mittel zerlegt und habe es
Ja, das Problem,
überlebt.
es ist
Aber
natürlich auf
ich,
den ersten Blick ein kleiner, in Anführungsstrichen, Fehler,
ja.
aber er kann natürlich sozusagen mit Kolonialismus und der Überheblichkeit Europa und so, Afrika ist so ein Land, kann natürlich, wenn man ihm
Genau.
Böses will, natürlich sehr schlecht ausgelegt
Genau.
werden. Ne?
Das kann passieren. Und was immer passieren kann, sind technische Probleme. Und das ist wirklich auch blöd, wenn ich gerade so den Ablauf geschildert habe, wie so ein Beitrag entstanden ist. Dann ist es eben auch schon passiert, dass um 19:40 Uhr dieser Schnittplatz, der ganze Server abgestürzt ist.
Ja,
Zum Glück
wie bei
erst,
Hausarbeiten immer,
zum
ne?
Glück so erst ein, zwei Mal. Aber ich habe auch schon mal einen Beitrag, das war sogar an einem Tag, als Beate Zschäpe festgenommen wurde. Da sollte das der Aufmacher sein, also um 20 Uhr der erste Beitrag. Und der lief dann erst um 20:06 Uhr, weil ich zu spät überspielt habe. Wir haben den Server wieder
Das ist
hochgefahren.
natürlich auch Stress für die Tagesschau-Redaktion in Hamburg, die natürlich dann überlegen muss, wie stellen wir um. Und dann sitzt Judith
Genau.
Rakers schon sozusagen, steht schon am Pult und dann werden die Beiträge vertauscht und dann
Genau, also man verursacht dann bei denen
Stress.
Stress, das finden die auch nicht gut, das verstehe ich auch. Und wird dann nachher auch zu einem ernsthaften Gespräch geführt. Und das Blöde ist halt, dass man natürlich auf Technik keinen Einfluss hat, aber man muss dann die Verantwortung nehmen. Von mir wurde nicht geliefert. Und das kann auch mal bei so Live-Gesprächen, wenn man irgendwo steht oder im Studio, man merkt, okay, der spricht mich an, aber ich höre die Fragen auf dem Ohr nicht oder so. Das ist zum Glück nicht der Regelfall, aber man ist der
Technik, muss man abkönnen, natürlich,
der Technik diese ausgeliefert, dass auch mal was schief gehen kann.
Also wie Sie sehen, ein hochgradig spannender Beruf. Herr Bräutigam, vielleicht können wir noch ein bisschen allgemeiner kurz zum Schluss jetzt werden. Wir erleben jetzt ja eine Phase, die von vielen als so eine aufgeregte Zeit irgendwie auch geschildert wird. Teilweise wird von Spaltung gesprochen. Wir haben eine Situation, bei der die AfD mittlerweile die gleiche Prozentzahl in Umfragen bekommt wie die Kanzlerpartei, die SPD. Und eine grundsätzliche Unzufriedenheit scheint sich bei einigen irgendwie auch darin auszudrücken. Wie würden Sie das insgesamt sehen und bewerten? In was für einem Zustand befinden wir uns jetzt gesellschaftlich gerade? Ist das eine Umbruchphase? Ist das mit der Transformation zusammenhängt? Ist jetzt eine große Frage, vielleicht am Schluss, keine Frage. Aber Sie haben ja quasi durch das Recht, auf das Sie, also durch die Brille des Rechts auf blicken Sie auf diese Phänomene. Mhm. Haben Sie da eine Veränderung bemerkt, auch was, wenn Sie die Rechtsfälle begleiten? Ist das dramatischer geworden, anstrengender?
Also ich glaube, die Frage insgesamt ist jetzt ein bisschen zu groß für eine Antwort. Aber also was man wahrnimmt, ist, dass die direkten Reaktionen auf Beiträge, die wir machen, die sind im Vergleich zu früher, in Anführungszeichen, aber noch im Vergleich zu vor 10 Jahren, viel direkter und härter geworden. Mhm. Und gerade Twitter ist dafür ein Beispiel. Also wenn man es ganz krass vergleicht, früher bekam man einen Leserbrief und den hat man dann vielleicht nach einer Woche beantwortet per Brief. Und heute kriegt man in Echtzeit, auch bei einer Live-Sendung aus dem Verfassungsgericht, zack, 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 die Kommentare darunter. Das ist nicht per se was Schlechtes. Direkter Kontakt mit Publikum ist was Gutes, Rückmeldungen, konstruktive Kritik, auch harte Kritik. Aber wenn man als Beispiel nimmt diese Rubrik der Meinung in den Tagesthemen, das ist ja dieses tägliche Rubrik, früher ist es Kommentar, heute die Meinung. Und das mache ich so zwischen 3, 4, 5 Mal im Jahr ungefähr. Und die wird dann auch online gestellt. Und dann wird man vertaggt und man kriegt jede, wenn man es liest, jede Reaktion mit. Und das ist schon sehr deftig. Da werden auch mal Grenzen überschritten. So, ich will gar nicht jammern, aber ich stelle das einfach fest. Ich versuche mit meinem Team so als Leitlinie, dass wir diese schwierigen Themen möglichst unaufgeregt darstellen. Das klappt nicht immer, aber dass man versucht, auch so Grundprinzipien, das ist so altbacken, aber erst klären wir mal, was passiert ist und dann bewerten wir es. Das ist total wichtig. Wenn hier in Berlin Aktionen waren, wo sich jemand auf die Straße geklebt hat und woanders konnte ein Rettungswagen nicht zu einer Stelle und jemand ist gestorben. Und sofort heißt es, die Leute, die sich da hingeklebt haben, haben den ermordet. Yeah. Dann man kann darüber sehr kritisch diskutieren, über diese Fälle, aber man muss erst mal klären, wo haben die sich hingeklebt und wo war der Unfall. Und wenn das viele Kilometer auseinander ist, dann ist der Begriff des Mordes vielleicht nicht der angemessene. So, dass man erst mal klärt, was ist passiert und es dann bewertet. Mit solchen etwas altmodisch klingenden Begriffen versuchen wir in dem Team so ein bisschen durch diese, wie Sie sagen, sehr aufgeregte Zeit zu kommen.
Aber Sie nehmen es schon wahr, dass also eine Veränderung eingetreten ist im Umgang, im kommunikativen Umgang ja vor allen Dingen miteinander.
Ja definitiv, vor allem über Social Media und auch die Tagesschau hat ein E-Mail-Portal, die leiten uns gar nicht alles weiter, aber vieles dann doch. Und es sind aber auch sehr schöne, also es sind manchmal kreative Rückmeldung, wo ich denke, der hat recht, das hätten wir auch noch sagen können und müssen. Also konstruktive Rückmeldung. Und ab und zu machen sich sogar Leute die Mühe, sich hinzusetzen und haben gesagt, oh, was Sie und Ihr Team da so auf tagesschau.de mal erklären, das finden wir ganz nett. Also es gibt sogar, zwar selten, aber auch mal Leute, die ein Lob formulieren. Und das ist dann natürlich besonders nett.
Herr Bräutigam, wir kommen zum Schluss des Podcasts mit einer jetzt schon positiven Note, wie Sie gerade geendet haben. Aber zum Schluss mache ich immer so ein paar Fragen, die nicht ganz ernst gemeint sind, wo man vielleicht auch einfach nur mit einem Ja oder Nein antworten kann, die also jetzt auch thematisch nicht unbedingt immer den direkten Bezug jetzt zu Ihrer beruflichen Laufbahn haben. Und es geht los mit der Lieblingsfarbe.
Die ist orange.
Orange? Ja. Und hat das einen Hintergrund? Weil man hört, es sind blau, gelb, rot und grün, das sind so die klassischen Farben.
Aber nee, ich finde das auch bei Bildern und Farbelementen in der Wohnung irgendwie.
Und nutzen Sie dann auch mehr Orange bei der Visualisierung Ihrer Themen?
Ich würde da jetzt keine psychologischen Schlüsse draus
okay.
ziehen.
Okay.
Genau. Beim ZDF war das Mikro, ist ja orange.
Ja, beim ZDF ist natürlich klar. Das ist natürlich,
insofern hätte ich für die ARD vielleicht blau sagen sollen, aber ich sollte ja spontan sein.
Ja, Sie sollten spontan sein. Lieblingsstadt?
Freiburg. Da bin ich unglaublich gern gewesen und fahre immer wieder gerne hin.
Lieblingsgericht? Und zwar?
Spaghetti Bolognese.
Und Lieblingsgericht juristisch?
Ach, das ist, der Begriff passt nicht, Lieblingsgericht. Also ich bewege mich an diesen Gerichten in Karlsruhe gerne, aber da gibt es jetzt kein Lieblingsgericht. Das ist, wir beobachten die kritisch, da geht es nicht um Liebling.
Okay, und Sie wissen natürlich, dass das Grundgesetz im nächsten Jahr 75 wird, also eine große Party steht an.
Jawohl.
Und vor dem Hintergrund die Frage, Lieblingsartikel des Grundgesetzes.
Ja, ich kann gerade in diesen Zeiten mit Artikel 3 sehr viel anfangen. Also, dass da nur differenziert wird, wenn es gute Gründe gibt und man ansonsten da eine Menge rauslesen kann, was man auch gleich behandelt.
Herr Bräutigam, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier unser Gast waren.
Danke für die Einladung.
Das waren die Berliner Gespräche über Staat und Politik. Präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin.